Das Spannende ist, dass wir mittlerweile sehen, dass wenn wir nur eine Antibiotika-Einnahme sozusagen vollziehen, dass teilweise je nach Antibiotika unser Darmmikrobiom dauerhaft geschädigt sein könnte. Da darf man wirklich ganz gezielt sich überlegen, brauche ich das Antibiotikum jetzt wirklich? Parasympathikus ist das, der uns entspannt, den als Muskel zu trainieren. Durch unterschiedliche Übungen, welche auch immer man möchte, oder Atemübungen zum Beispiel, macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Weil dadurch sich auch das Denken verändert, die Reaktion auf Menschen verändert und dein ganzes Sein auch teilweise positiv verändert.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Sadeh. Wie steht ihr eigentlich zu Medikamenten? Seid ihr eher Team direkt an Ibuprofen, sobald die Kopfschmerzen anfangen? Oder haltet ihr Schmerzen lieber erstmal aus? Ich persönlich nehme tatsächlich eher selten Medikamente, halte aber trotzdem sehr viel von moderner Medizin und natürlich auch von Antibiotika. Gleichzeitig hört man immer öfter, dass man gerade bei häufiger Medikamenteneinnahme genauer hinschauen sollte. Was machen Medikamente eigentlich langfristig mit unserem Körper? Worauf müssen wir wann achten? Genau darüber sprechen wir heute. Und ich sage direkt dazu, das Thema ist ziemlich kontrovers. Mein Gast und ich waren uns im Gespräch auch nicht immer komplett einig. Das werdet ihr im Interview gleich merken. Experte der Woche. Ich spreche heute mit Dr. Manuel Burzler. Er ist Arzt, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Darmgesundheit, Mikrobiom und Regeneration und ist außerdem Gründer von Healversity. Hören wir mal, was er uns zu diesem Thema erklären kann. Manuel, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns heute unterhalten können. Viele kennen es wahrscheinlich, jemand ist krank, nimmt Medikamente, vielleicht sogar ein Antibiotikum bei einer bakteriellen Inflammation und danach will man einfach nur funktionieren. Warum lohnt es sich trotzdem, genauer hinzuschauen, was im Körper dann passiert?
Das Spannende ist, dass wir mittlerweile sehen, dass wenn wir nur eine Antibiotika-Einnahme sozusagen vollziehen, dass teilweise je nach Antibiotika unser Darmmikrobiom dauerhaft geschädigt sein könnte. Ja. Und da darf man wirklich ganz gezielt sich überlegen, brauche ich das Antibiotikum jetzt wirklich? Oder was mache ich, wenn ich Antibiotika genommen habe oder vielleicht sogar in den letzten Jahren? Und was kann ich hier tun? Denn auch uns Ärzten war, glaube ich, lange nicht bewusst, weil jetzt gibt es wirklich zahlreiche Studien dazu, dass wenn ich Antibiotika verschreibe, haben wir schon gewusst, natürlich der Darm, das Darmmikrobiom wird dadurch geschädigt, aber dass ich es vielleicht dauerhaft schädige, vielleicht auch aufgrund der Lebensweise, die die Menschen heutzutage haben, aufgrund der Ernährungsweise, die die Menschen heutzutage haben, dauerhaft geschädigt sein kann. Ja, und es gibt zum Beispiel eine neue Studie mit über beinahe 15.000 Probanden, wo man nämlich schon sieht, dass es zu Veränderungen im Darm kommt bis zu 8 Jahre nach der Antibiotikatherapie. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr spannend, sich wirklich Gedanken drüber zu machen.
So viele kennen den Begriff Darmmikrobiom, aber wissen gar nicht, was genau dahinter steckt. Wir haben zwar eine Folge schon mal dazu gemacht, aber vielleicht erklären wir nochmal, was ist überhaupt das Mikrobiom?
In unserem Darm leben Bakterien. Das heißt, wir leben eigentlich in einer Symbiose mit Bakterien in unserem Darm. Wir brauchen diese Darmbakterien. Die produzieren für uns bestimmte Stoffe, Vorbotenstoffe zum Beispiel, Vorbotenstoffe auch für den Neurotransmitter Serotonin. Das ist einer unserer Glückshormone. Aber auch Serotonin benötigen wir, damit der Darm zum Beispiel sich richtig bewegen kann. Oder zum Beispiel GABA. GABA ist ein Stoff, der uns in die Entspannung bringt. Oder auch zum Beispiel unterschiedliche Vitamine wie Vitamin K oder Folsäure oder Vitamin B12 teilweise sogar. Und das heißt, wir leben in einer Symbiose. Und diese Darmbakterien, die benötigen wir, damit wir am Ende gut verdauen können, damit unser Darm gesund ist und wir aber auch gesund sind. Und es gibt aber auch bestimmte Connections zwischen den Darmbakterien, noch weitere, wie zum Beispiel, werden bestimmte Entzündungsfaktoren vermehrt abgelesen oder nicht? Und das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass wir uns eigentlich um diese kleinen Dinger da in unserem Darm sehr viel kümmern müssen. Und das beginnt halt schon damit, was ich esse. Weil das Essen, was ich esse, ernährt meine Darmbakterien. Und lange war eigentlich nicht bewusst, wie viele Darmbakterien wir eigentlich haben. Also wir haben teilweise über 1000 Stämme in unserem Darm Und lange konnten wir das gar nicht messen, aber heutzutage ist es natürlich messbar.
Wenn wir nochmal zur Antibiotikatherapie gehen, also wenn die indiziert ist, ja, und man wirklich eine Infektion hat, die man mit einem Antibiotikum therapieren muss, dann geht man ja gezielt gegen, ich nenne es aber laienhaft, schlechte Bakterien vor, aber wir quasi töten damit natürlich auch die gesunden Bakterien. Und dann kommt natürlich das gesamte Mikrobiom quasi in Disbalance. Und viele Menschen denken, okay, wird schon nicht so schlimm sein, ich nehme es ja nur mal kurz ein, bei einem Harnwegsinfekt als Klassiker, entweder einmal oder über 3 Tage. Aber es hat ja schon noch einen Schaden. Und jetzt einmal kurz über das Antibiotikum hinaus, gilt das eigentlich auch für Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol, die ja viel häufiger eingenommen werden?
Alles, was wir in unseren Körper hineingeben und das Darmmilieu verändern kann, zum Beispiel auch an pH-Wert. Ja? Mhm. Also unser Darmmikrobiom mag sehr gerne einen gewissen pH-Wert, in dem es sozusagen funktionieren kann und in dem es wächst. Verändern wir unseren pH-Wert durch Medikamente oder durch andere Dinge, die diesen pH-Wert verändern, verändert sich auch das Mikrobiom. Das heißt, zum Beispiel schlechte Darmbakterien können wachsen oder auch Darmpilze können wachsen, sowas wie der Aspergillus niger. Und die haben wir immer in unserem Mikrobiom. Immer. Wir haben immer Darmpilze. Wir haben immer schlechte Darmbakterien auch, weil wir sie teilweise vielleicht sogar auch benötigen, aber in kleiner Anzahl. Und das ist ein ganz diffiziles Verhältnis untereinander. Und je mehr wir von extern dazu tun, umso mehr können wir es sozusagen durcheinander bringen. Und auch Paracetamol, Ibuprofen hat hier tatsächlich auch teilweise Wirkungen. Wo wir am meisten Wirkungen merken, ist, wenn zum Beispiel das Darmmikrobiom oder der pH-Wert im Darm nicht mehr zum Beispiel an den richtigen Stellen sauer genug ist oder basisch genug ist, dann können zum Beispiel auch die Verdauungsenzyme nicht mehr richtig arbeiten. Das heißt, wir brauchen auch genug Magensäure, die gebildet wird, denn ein Teil der Magensäure geht natürlich in den Dünndarm rüber und verändert dort den pH-Wert. Wenn der pH-Wert dort nicht stimmt, können bestimmte Verdauungsenzyme nicht optimal arbeiten. Können die Verdauungsenzyme nicht optimal arbeiten, verdauen wir nicht richtig. Die Nahrung fängt an, so ein bisschen vor sich hin zu faulen und es entstehen Entzündungsprozesse und auch eine Verschiebung des Darmmikrobioms. Und wie viele Leute nehmen heutzutage zum Beispiel Magensäureblocker? Mhm. Ja, und das ist vielen nicht bewusst, dass viele Medikamente indirekt in dieses Verhältnis, in dieses Darmmikrobiom eingreifen können.
Ja, also nur kurze Einordnung, diese Magensäureblocker, die auch Protonenpumpeninhibitoren genannt werden, also alles, was mit Pazol endet, also Pantoprazol, Omeprazol, werden häufig bei Magenreflux, also laienhaft Sodbrennen, verschrieben. Und die greifen natürlich ganz klar in den pH-Wert ein, weil die Magensäure senkt den pH, deshalb auch die Säure. Und wenn ich die hemme, greife ich natürlich in den Kreislauf ein.
Ja.
Korrekt?
Richtig, das ist korrekt, ja.
Jetzt fragen sich natürlich viele, okay, was kann ich denn tun, ja, wenn ich denn jetzt ein Antibiotikum nehmen muss? Wie verhalte ich mich denn idealerweise?
Also erstmal darf einem das alles bewusst sein und man darf abwägen, brauche ich das Antibiotikum wirklich zu 100%? Oder kann ich es eventuell weglassen und ich versuche erstmal eine andere Therapie. Mal angenommen, wir entscheiden uns dazu, ein Antibiotika zu nehmen. Es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Indikationen, wo das teilweise Sinn macht. Ja? Und dann darf man sich überlegen, okay, was für ein Antibiotikum hat mir mein Arzt verschrieben? Denn das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Manche Antibiotika zerstören unfassbar viele Bakterienstämme und manche eher ein bisschen weniger. Und das darf man halt dann sozusagen kennen. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann, wenn ich Antibiotika einnehme, wie sieht meine Therapie dann dort aus danach? Oder auch schon während der Antibiotika-Einnahme. Und was viele nicht wissen, wir sprechen nur über das Mikrobiom, dass Antibiotika ja natürlich einen systemischen Effekt haben. Wir nehmen sie über den Darm auf und wollen dann natürlich, dass sie den Effekt haben gegen gegen andere Erreger zum Beispiel vorzugehen, die uns jetzt zum Beispiel eine Blasenentzündung machen oder. Die gehen natürlich auch in andere Kompartimente oder andere Zellen hinein teilweise, wo sie auch Schaden noch weiter Schaden anrichten können. Und da sind andere, bestimmte Antibiotika auch bekannt dafür. Ja, zum Beispiel, dass sie mitotoxisch sind in erhöhter Dosierung. Das heißt, mitotoxisch heißt, unsere Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke, die ATP bilden, kiloweise pro Tag. Habe ich eventuell zu viel davon, von dem Antibiotikum, und das ist sehr diffizil, das ist von Person zu Person unterschiedlich, können diese Mitochondrien auch angegriffen werden. Das heißt, es gibt Patienten da draußen, die durch Antibiotika-Einnahme, regelmäßige Antibiotika-Einnahme teilweise ihre Mitochondrien zerstört haben oder zerstören und dort auch eingreifen. Und da darf man dann sagen, okay, mein Arzt hat mir jetzt das verschrieben, mein Hausarzt. Ich schaue nach, weil meistens ist es leider so, dass die Hausärzte sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen. Dieses Antibiotikum, was ich hier bekommen habe, macht das jetzt für mich Sinn? Ja, nein. Oder ist das eventuell zu stark? Ne? Und greift das zu sehr ein? Wenn ich mich dann dafür entscheide, dann ja. Und dann muss ich tatsächlich auch wissen, wie greife ich jetzt ein und was gebe ich mir jetzt zusätzlich für meinen Körper, also für meinen Darm.
Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt von dem Laien, dass er oder sie das ohne medizinische Fortbildung oder Ausbildung entscheidet, was jetzt gut oder schlecht ist, allein durch eine Internetrecherche?
Ja, definitiv.
Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Ja, also ich glaube, in der Diskussion mit dem Arzt bin ich ganz auf deiner Linie. Also man sollte generell Dinge in Frage stellen und das in der Diskussion lösen. Aber eigenständig ist sich selbst quasi von der eigenen Therapie irgendwie zu befreien, aufgrund von der Internetrecherche, finde ich schon schwierig.
Ja, also was ich schon sehe bei meinen Patienten oder allgemein, wir haben sehr, sehr schwere Fälle. Also wirklich Fälle, wo die klassische Medizin angefangen hat und dann von Arzt zu Arzt zu Arzt gerannt sind und dann wir uns die einzelnen Puzzleteile anschauen und schauen, wie können wir weitermachen. Und meistens sind die Patienten dann extrem gut schon vorgebildet. Mhm. Ja. Und manche Ärzte haben dann wirklich teilweise Riesendiskussionen mit diesen Patienten, weil die Patienten natürlich auch nur so Bruchstücke miteinander kombinieren können. Und ich gebe dir vollkommen recht. Das Beste wäre natürlich, dass der Arzt darüber Bescheid weiß und dann entsprechend das richtige Antibiotikum gibt und entsprechend auch die Folgetherapie unterstützend mit dabei ist. Ja.
Also ich möchte nicht, dass unsere Zuschauer oder Zuhörer den Eindruck bekommen, dass Antibiotika generell schlecht sind. Ja, und ich glaube, das sollten wir nochmal bekräftigen, dass die haben ihren Sinn und richtig eingesetzt ist das ein Segen für die Menschheit, dass man das Penicillin gefunden hat vor vielen Jahrzehnten und die Antibiotikatherapie verfügbar ist, weil sie einfach Leben rettet, ja. Oder auch einfacher macht. Aber in der Tat, bei einfachen Infekten sollte man sich gut überlegen, ob ein Antibiotikum notwendig ist oder nicht. Ja, und auf keinen Fall bei einer viralen Infektion ist die zu nehmen. Ich möchte es nur einmal eingeordnet haben und dann bitte immer mit dem Arzt diskutieren und nicht eigenständig jetzt ein Antibiotikum absetzen. Das kann mehr Schaden verursachen, als dass es hilft.
Ja. Ja, und häufig wird halt auch schon bei einer viralen Infektion zum Beispiel zum Antibiotikum gegriffen. Und das ist eine wichtige Tatsache, die du da einfach ansprichst, ja.
Lass uns wieder zurückkommen auf die Studie, die du angesprochen hast, die ja gerade viel Aufmerksamkeit bekommt, dass noch viele Jahre nach der Antibiotikaeinnahme das Mikrobiom gestört ist. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, die Studie wurde, glaube ich, erst im März 2026 veröffentlicht und ist wirklich eine Studie mit sehr vielen Personen. Man hat gesehen, dass es zu einer Veränderung des Darmmikrobioms noch 4 bis 6 Jahre danach gekommen ist, also das ganze Ökosystem ein bisschen durcheinander geraten ist. Ja, man hat also nicht nur einen kurzfristigen Effekt, sondern man hat halt auch wirklich einen strukturellen Langzeiteingriff in das ganze Ökosystem. Und was sieht man? Man sieht einen Diversitätsverlust. Das nennt sich also praktisch, dass bestimmte Darmbakterien vermehrt durch unterschiedliche Antibiotika vermehrt angegriffen werden. Über einen längeren Zeitraum. Ja. Und die Denkweise, okay, 10 Tage, nachdem ich das Antibiotikum vielleicht eingenommen habe, ist biologisch einfach falsch. Dass man Wochen danach noch, teilweise Monate danach sozusagen, einfach seinen Darm weiter unterstützen darf. Ja. Was man auch gesehen hat, ist, dass unterschiedliche Antibiotika unterschiedlich eingreifen. Zum Beispiel Clindamycin hat teilweise über 47 Bakterienstämme im Darm verändert. Ja. Diese Fluorquinoline oder zum Beispiel haben 20 Arten verändert. Und also Clindamycin war hier so ein totaler Ausreißer, aber zum Beispiel Amoxicillin, ja, wenn man das sehr, sehr moderat eingesetzt hat, hat man nicht so krasse Langzeiteffekte gesehen. Mhm. Und das ist dann, da kommt es dann immer drauf an, wie sind denn auch die Leitlinien. Ja? In manchen Ländern sind die Leitlinien ein bisschen unterschiedlich. In Schweden sind sie ein bisschen unterschiedlich, wie zum Beispiel hier in Österreich oder in Deutschland. Mhm. Und wie wird hier das Amoxicillin zum Beispiel eingesetzt? Ja, genau. Und dann natürlich, was man auch gesehen hat, ist der Unterschied zwischen den Antibiotika, aber auch der Unterschied zwischen, wie oft habe ich schon Antibiotika eingenommen? Mhm. Also der kumulative Effekt. Ja, also jede weitere Antibiotika-Einnahme hat teilweise die Diversität noch weiter nach unten gesenkt. Da darf man sich dann einfach fragen, okay, wenn ich das habe, wenn ich das und auch weiß, ich habe vielleicht auch in der Kindheit zu viel Antibiotika-Einnahmen gehabt und, dann, und ich habe immer wieder Darmprobleme, dann darf man sich einfach mal sagen, okay, vielleicht kann ich hier meinen Darm vermehrt unterstützen, was kann ich denn tun? Ja,
Ja, lass uns gerne darauf eingehen, weil viele denken bei quasi Regeneration oder den Darm aufzubauen, in Anführungszeichen, an Nahrung und Präbiotika, Probiotika und so weiter. Aber bevor wir da hingehen, welche Rolle spielen denn Schlaf und Stress in dem ganzen
ganz,
System?
Ganz tolle, ganz gute Frage. Meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber wir leben eigentlich in so einer Schlafpandemie. Ja? Hm. Viele Menschen sagen, brüsten sich damit, ich habe heute nur 5 Stunden geschlafen und trotzdem habe ich ganz viel Stress in der Arbeit und trotzdem bin ich irgendwie fit. Und was wir aus der Epigenetik wissen, ist, dass Schlaf, die Schlafqualität, Länge, also die Länge, aber auch die Schlafqualität einen entscheidenden Effekt auf unseren ganzen Körper hat. Einerseits auf unser Mikrobiom. Warum? Weil schlechter Schlaf bei uns insgesamt mehr Stresshormone auslöst. Nicht nur das, sondern auch die Entzündungen gehen hoch, werden hochgefahren, also Entzündungsproteine. Es werden teilweise, wenn wir 2 bis 3 Nächte sehr, sehr schlecht geschlafen haben, wenig geschlafen haben, verändert sich auch die Sensitivität für den Zucker in unserem Blut, also wie sensibel unsere Zellen den Blutzucker aufnehmen. Und es kommt vermehrt zu Blutzuckerschwankungen. Und allgemein weiß man, dass über 700 Gene, also wir haben so circa 22.500, so zwischen 20 und 25.000 Gene haben wir circa, wir Menschen. Und dass 700 davon ganz diffizil vom Schlaf sozusagen mit beeinflusst werden. Das sind dann Entzündungsgene, das sind zum Beispiel Stressgene, also wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht ja ein Protein daraus und das sind dann zum Beispiel bestimmte Neurotransmitter, die bei uns Stress auslösen können. Ja.
Okay, also da sind wir uns auf jeden Fall einig, irgendwie Schlaf ist extrem wichtig für alles Mögliche. Also, ich sage immer, mit gutem Schlaf fängt alles an. Ja, und da sollte man auch als erstes ansetzen, bevor man irgendwie zum Sport rennt und sich Supplemente irgendwie reinhaut, solange man seinen Schlaf nicht irgendwie im Griff hat, in Anführungszeichen.
Ja.
Und wirklich ausreichend und ausreichend gut schläft, du hast es angesprochen, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität zählt, ist alles andere nur Makulatur. Es fängt alles beim Schlaf an. Aber wenn wir jetzt direkt in die Ernährung eingreifen, ja, oder überlegen, was kann ich denn tun, um meinen Darm bestmöglich zu unterstützen? Und viele denken dann an Probiotika. Also,
ja.
Vielleicht fangen wir mal mit der Definition an. Was ist ein Probiotikum? Was ist ein Präbiotikum? Ja. Dann gibt es ja noch Postbiotika.
Ja.
Wieso hilft es nicht, sich einfach nur in Anführungszeichen gute Bakterien zuzuführen?
Also die meisten kennen Probiotika. Probiotika sind praktisch Bakterien, Bakterienstämme. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Präparate da draußen. Ja, Präparate mit vielen Bakterienstämmen, mit wenigen Bakterienstämmen. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Bakterienstämme. Also das sind Probiotika. Präbiotika sind Ballaststoffe, wie Inulin zum Beispiel oder Pektin, die unsere Darmbakterien ernähren. Das ist das Futter für die Darmbakterien. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Lebensmittel, die vermehrt Präbiotika zum Beispiel tragen oder vermehrt Probiotika auch in sich tragen, also fermentierte Lebensmittel. Und diese Kombination zwischen diesen drei Dingen macht am meisten Sinn, meines Erachtens. Mhm. Ja. Das heißt, es macht Sinn, wenn man Antibiotika einnimmt, erstmal die Ernährung umzustellen, die sowieso vielleicht sogar umgestellt gehört, also Richtung fermentierte Lebensmittel, also fermentierte Lebensmittel zu priorisieren. Das heißt,
also wie Sauerkraut, Kimchi.
Kimchi, genau, Kefir, ja, Kombucha. Das Problem ist immer bei den Dingen, die werden ja auch abgekocht. Ja? Und teilweise wollen wir da eigentlich noch Probiotika drin haben, aber an sich haben wir halt dann wenigstens nicht nur die, aber wenigstens haben wir dann die Ballaststoffe davon drin. Ja. Genau. Und das Spannende ist, dadurch wachsen ja die Darmbakterien, weil sie sich davon auch ernähren können und so weiter. Das heißt, die Mikrobiomvielfalt wird definitiv gesteigert. Ja. Und was dadurch nämlich passiert ist, wenn ich gute Darmbakterien habe, die sind nämlich auch dazu da, eigentlich teilweise sind sie eine Art Signalgeber in mein ganzes System, dass weniger Entzündung allgemein produziert wird. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm. Das Gleiche, wenn wir zum Beispiel Präbiotika noch einnehmen, gibt es so, habe ich schon angesprochen, Inulin zum Beispiel oder Pektine, ja, oder resistente Stärke. Das sind die findet man eigentlich auch in bestimmten Lebensmitteln. Grüne Bananen haben viel resistente Stärke. Ich mag grüne Bananen nicht so gerne. Ja.
Ich auch nicht.
Wenn man Kartoffeln runterkühlen lässt im Kühlschrank, also erstmal kocht, runterkühlen lässt, hat sie auch ein bisschen mehr resistente Stärke. Inulin ist zum Beispiel Topinambur, ja, oder Pektine haben wir viel in Äpfeln drin, in Karotten drin. Und da macht es Sinn, das einfach vermehrt ins Leben sozusagen mit reinzunehmen als Essen. Oder man nimmt halt Inuline, Pektine ein, Akazienfasern ein, so welche Thematiken oder auch Ballaststoffmischungen. Und die ernähren dann unsere Darmbakterien. Und erst dann, aber zusätzlich, ja, zur gleichen Zeit machen dann einfach Probiotika Sinn. Und dann bestimmte Bakterienstämme, die halt wichtig sind, die meistens ganz, ganz viel angegriffen werden, wie Bifidobakterien zum Beispiel, die da drin sein müssen, oder Lactobakterien. Weil, was machen die denn? Und es war mir lange auch, ich weiß noch, lange nicht bewusst irgendwie als Arzt. Ich habe immer gedacht, naja, wir brauchen Probiotika, wo ganz, ganz viele Bakterienstämme drin sind. Das macht durchaus teilweise Sinn. Aber diese Bakterienstämme, die ich gerade genannt habe, Bifidobakterien und Lactobacillen, was die ja machen ist, wenn die erhöht sind, ermöglichen die auch den anderen Darmbakterien wieder vermehrt zu wachsen. Ja, also da gibt es so ein, nennt sich, ich würde es mal sagen, so ein Crossfeeding. Ja, also die ernähren sich gegenseitig. Das heißt, da würde ich einfach wirklich drauf achten bei so Probiotikern, dass man da dann diese Bakterienstämme auf jeden Fall drin hat.
Tut es eigentlich, du hast Kefir genannt, tut es ein guter Joghurt auch, also quasi in Naturjoghurt?
Da bin ich tatsächlich nicht so mit dabei. Also teilweise, und das schon irgendwie unterstützen, aber die werden ja auch abgekocht. Ja? Dementsprechend so viel, da sind eigentlich für mich nicht mehr viel Probiotika drin. Da sehe ich halt die Problematik leider, dass viele Menschen heutzutage eine Nahrungsmittelunverträglichkeit mittlerweile gegen Milchproteine haben. Mhm. Und das wissen sie teilweise nicht. Das führt wieder zu Entzündungen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wissen wir aus unseren Studien, aus unserem Labor, wir haben eine Forschungsgruppe in Wien, wo wir seit 15 Jahren forschen an Epigenetik. und sehen dort, dass wir ganz klar sagen, einmal pro Woche Milchproteine sind in Ordnung. Mhm. Mehr macht keinen Sinn. Mehr führt zu Entzündungen und zwar durch die Bank weg. Das heißt, wenn wir die Leute fragen, wir haben so einen riesen, ganz genauen Fragebogen und da sehen wir immer, Milchprodukte sind meistens zu viel.
Also wenn ich jetzt jeden Tag Skier mit Blaubeeren und Walnüssen esse, ist zu viel?
Ja.
Hm. Was sollte ich stattdessen essen?
Auch hier wieder Diversität. Das bedeutet, du kannst anfangen, auch unterschiedlich, also zum Beispiel nicht nur Skier, sondern du kannst dann natürlich zum Beispiel Schafsmilchjoghurt, Ziegenmilchjoghurt, kannst hier schon mal variieren und teilweise dann, okay, Sojajoghurt, Kokosjoghurt, so welche Themen, ja, oder ganz weglassen. Das heißt, du fängst an, dir andere Rezepte zu holen. Und dann geht es ja meistens um die Proteinvielfalt, ne? Da darf man sich dann überlegen, okay, wie bekomme ich denn am Morgen, zum Beispiel auch als Mann, genug Proteine intus? Mhm. Ja, ich persönlich mache es mir dann manchmal ein bisschen einfach. Ich nehme zum Beispiel, mache mir auch ein Müsli, teilweise mit einem Kokosjoghurt oder mit ein bisschen Schafsmilchjoghurt rein, weil das meistens noch besser verträglich ist. Und dann nehme ich zum Beispiel auch da schon ein gewisses Eiweißshake oder tue tatsächlich Eiweiß auch in das Müsli rein. Teilweise, wenn ich unterwegs bin und das nicht dabei habe, habe ich tatsächlich Aminosäure Pulver mit dabei. Mhm. Viel wichtiger meines Erachtens sind die Ballaststoffzufuhr in der Früh auch und die Zufuhr von antientzündlichen Beeren zum Beispiel, ja, sowas wie Heidelbeeren, Himbeeren.
Antientzündliche Ernährung, lass uns das nochmal aufnehmen.
Ja.
Was ist das? Also wir hatten schon mal eine Folge auch zur Arthrose, aber es hilft immer, das Ganze zu wiederholen, weil nicht jeder hört sich alles an.
Ich glaube, was man hier verstehen darf, ist, dass Nahrung Information für unseren Körper ist und nicht nur für den Darm, sondern natürlich auch weitreichend. In unserer Nahrung befinden sich bestimmte Stoffe, die einerseits proentzündlich wirken können oder antientzündlich wirken können. Und das schwappt so viel, so die antientzündliche Ernährung schwappt viel aus den USA rüber, wo man sagt, okay, bestimmte Gemüsesorten wirken vielleicht ein bisschen mehr antientzündlich. Wenn ich vermehrt Fleisch esse, wirkt es eher mehr proentzündlich. Wenn ich zum Beispiel vermehrt Milchprodukte noch zu mir nehme, wirkt das auch proentzündlich. Und da forschen wir ja seit 15 Jahren daran. Also einer unserer Hauptgebiete ist antientzündliche Ernährung. Und was bedeutet wirklich antientzündlich für unseren Körper? Und das kann man meines Erachtens nur auf der Ebene der Epigenetik messen. Weil was bedeutet antientzündlich? Wenn Nahrung Information ist, diese Information geht in unseren Körper sozusagen und schreibt das Epigenom um auf antientzündlich. Es werden weniger Entzündungsproteine geschrieben. Mhm. Da fängt dann antientzündliche Ernährung an.
Was heißt das konkret?
Ja, was hier wichtig ist, sind polyphenolhaltige Lebensmittel. Zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli, wenn ich Brokkoli selber mache, dann schneide ich den Brokkoli erstmal auf und lasse den eine halbe Stunde stehen, weil dann vermehrt Sulforaphane entsteht. Sulforaphane ist dann zum Beispiel ein antientzündliches Polyphenol, ein sekundärer Pflanzenstoff. Oder wenn ich vermehrt, haben wir jetzt halt vorhin schon gehabt, vermehrt Pektin und Inulin esse, sowas lebenshaltige Lebensmittel mit Pektin, Inulin, sowas wie Chicorée, sowas Topinambur, Apfel, Karotte, dann ernähre ich in meinem Darm ja einerseits die Darmbakterien, aber auf der anderen Seite ernähre ich auch Darmbakterien, die Butyrat bilden. Butyrat bildende Darmbakterien, Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die wiederum epigenetisch wirkt, nicht einmal antientzündlich, also unserem ganzen Körper sagt, baue weniger Entzündungsproteine. Und tatsächlich auch antientzündlich wirkt in unserem Darm, an unseren Darmzellen. Und unseren Darmzellen auch sagt, hey, bleibt mal zusammen und bleibt mal richtig dicht. Und das große Problem auch bei Antibiotika ist, dass diese butyratbildenden Darmbakterien wieder auch reduziert werden können. Hm. Andere Stoffe sind zum Beispiel Quercetin in Zwiebel und Knoblauch. oder Resveratrol, das kennen viele schon, ja, finden wir in der Haut der Trauben, in Rotwein minimal. Dann Omega-3. Omega-3 aus Fisch. Auch ganz, ganz wichtiger antientzündlicher Stoff. Und Kurkumin aus Kurkuma, aber auch Ingwer. Ingwer, das Gingerol darin, auch super antientzündlich. Und all die Stoffe finden wir in der Natur. All die Stoffe finden wir in Gemüse und Obst. Und dementsprechend hier tatsächlich vermehrt drauf achten. Und damit gebe ich meinem Körper eine Information, baue weniger Entzündungsproteine. Und wenn ich das über 3 Monate mache, schreibe ich das um. Und nach 3 Monaten kann man dann auch mal wieder ein bisschen cheaten, sagen wir immer. Weil dann kann man sich vielleicht mal die Pommes oder auch mal den Burger oder sonstiges wieder rein, wieder essen, die definitiv aufgrund der Fette, die da drin sind, aufgrund der hochverarbeiteten Lebensmittel proentzündlich wirken. Und wenn ich das häufig esse, schreibe ich auch hier wieder meine Gene um. Das heißt aber, wenn ich über 3 Monate längeren Zeitraum hier immer wieder dem Körper die Informationen gegeben habe, dann geht die Produktion der Entzündungsproteine zurück. Und das ist Wissenschaft. Ich meine, das machen wir seit 15 Jahren. Ja, wir haben zig Studien publiziert, hoch publiziert. Und jetzt Step by Step kommt das tatsächlich in der Gesellschaft an.
Na, ich glaube, es hat sich mittlerweile auch schon durchgesetzt, dass man ja möglichst bunt essen soll, genau aus diesem Grund, um viele Polyphenole auch zu sich zu nehmen. Und wir haben es mit meinem Skier-Beispiel besprochen. Also immer wieder das gleiche Essen ist teilweise kontraproduktiv, auch wenn es gesund den Anschein haben lässt. Von daher, das ist super. Vielen Dank nochmal für die Anordnung. Wenn wir jetzt gemeinsam so 10 Jahre nach vorne blicken, was glaubst du, was wird sich ändern an Ernährung, Antibiotikatherapie generell? Wie schaust du in die Zukunft?
Wir erleben gerade, glaube ich, auch durch diesen ganzen Longevity-Trend einen Shift hin Richtung, ich möchte mich gesund halten, Richtung Prävention. Oder wenn ich krank bin, was kann ich für Methoden einführen, damit mein Körper wieder in eine Balance kommt? Und eventuell dann selber wieder vermehrt die Kraft hat, zu heilen. Und die Menschen werden immer kritischer bei Medikamenteneinnahme, forschen viel mehr, werfen das Ganze in die KI. Und da kommen dann unterschiedliche Meinungen heraus, je nachdem, wie man den Prompt setzt. Aber was ich jetzt schon sehe, ist, dadurch, dass wir forschen an Mikro-RNAs. Mikro-RNAs, da gab es vor 2 Jahren den Nobelpreis dafür. Und was wir sehen, ist, dass es Richtung personalisierte Medizin geht, personalisierte Präventionsmedizin auf epigenetischer Ebene. Und dahin wird es gehen. Und ich denke auch, ganz gezielt, auch wenn wir über das Mikrobiom sprechen, da haben wir auch tatsächlich ein Projekt, ganz gezielt zu sagen, okay, wenn ich jetzt Antibiotika eingenommen habe, dann messe ich mein Mikrobiom ganz gezielt und kann hier auch personalisiert wieder mitgeben, welche Bakterienstämme sind denn jetzt gerade kaputt oder sind zu wenig da. Wie kann ich sie gezielt aufbauen? Auch hier wieder Personalisierung. Also es geht ein großer Shift Richtung Personalisierung.
Also ich glaube auch sehr stark an präventive Medizin. Das ist das, was ich in meiner Praxis mache. Präventive Diagnostik in allen Facetten. Und es ist immer individuell, also damit quasi personalisiert. Und ich glaube, das wird auch zunehmen, auch mit Hilfe von KI. Ich glaube nicht, dass KI den Arzt jemals ersetzen wird, aber wird ihn oder sie sehr sinnvoll unterstützen können.
Ja.
Zum Schluss möchte ich dich fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben?
Einer der wichtigsten Tipps, die ich immer wieder mitgebe, ist, unser Körper ist ein Wunderwerk aus 30 bis 40 Billionen Zellen und jeder dieser Zelle hat eine Membran. Und was wir häufig erleben oder so häufig sehen, wenn wir diese Membran nicht füttern und nicht unterstützen durch Omega-3, und viele nehmen nicht nur Omega-3, nehmen das schon Fischöl oder Algenöl, sondern da fehlt auch häufig Alpha-Linolensäure. Alpha-Linolensäure finden wir in Leinöl. Und der Körper kann nur ganz wenig Leinöl in dieses EPA, DHA, was wir in Fischöl und Omega oder Algenöl finden, umwandeln. Das heißt, ein Esslöffel Leinöl pro Tag, ein Esslöffel Fischöl oder Algenöl, je nachdem, wie hoch es dosiert ist. Dann sehen wir häufig einen Mangel an Ölsäure, sehr häufig. Das finden wir in Olivenöl. Deswegen gebe ich den meisten tatsächlich standardmäßig auch noch einen Esslöffel Olivenöl. Und dann manchmal in der Früh ein MCT-Öl, weil das sozusagen, MCT-Öl sind gesättigte Fettsäuren, die dann tatsächlich der Körper sozusagen gut verwerten kann und in Energie für das Gehirn aufwerten kann. Das heißt, in der Früh gibt es meistens so ein MCT-Öl noch dazu. Das sind so diese vier Öle, die ich jedem standardmäßig empfehle. Und immer wieder, also alle 6 Monate messen wir die teilweise auch. Mhm. Weil da geht es auch ums Verhältnis. Manche Leute tendieren dazu, zu viel Omega-3 zu nehmen. Das ist auch nicht gut. Mhm. Da ist auch das falsche Verhältnis einfach da. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, sich klar zu werden, Ernährung ist Medizin, Ernährung ist Information und anzufangen, vermehrt pro Tag Ballaststoffe ins Leben zu integrieren. 5 Hände voll Obst und Gemüse ist gar nicht so viel, wenn man das vor allem auch kocht. Ja. Das hat wirklich einen riesengroßen Einfluss, weil das Information ist für dein Epigenom. Epigenom sagt, wenn ich mein Epigenom so umgeschrieben habe, Richtung Entzündung, habe ich ein Problem. Und Nahrung ist das, was ich jeden Tag zu mir nehme, wo ich den größten Einfluss habe. Und das priorisieren häufig viele nicht. Ja. Dementsprechend priorisiere deine Ernährung und verändere sie Step by Step. Nicht auf einmal, sondern Step by Step, weil man braucht einfach für die Routinen einfach Zeit. Dritter Punkt ist, wir leben in einer extrem stressigen Zeit. Unser Körper, so wie wir im Moment eigentlich mit unserem Körper leben, ist er nicht gemacht teilweise. Oder dafür ist er nicht gemacht. Das heißt, wir leben eigentlich unter chronischem Stress. Auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, sich selber zu regulieren, zu lernen, Yoga zu machen, Meditation zu machen, sein Nervensystem immer wieder beizubringen, zu regulieren und den Parasympathikus als Muskel zu trainieren. Also der Parasympathikus ist das, der uns entspannt, den als Muskel zu trainieren. Durch unterschiedliche Übungen, welche auch immer man möchte, oder Atemübungen zum Beispiel, macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Weil dadurch sich auch das Denken verändert, die Reaktionen auf Menschen verändert, und dein ganzes Sein auch teilweise positiv verändert, aber auch nur über eine Zeit. Und einen vierten Punkt hätte ich noch, der mir gerne immer wichtig ist, und zwar Vitamin D. Ja, ich erlebe das einfach bei vielen Kindern auch, die wir betreuen und. So wie wir auch lieber leben, unsere Lebensweise, wir haben häufig einen Vitamin D-Mangel, messen gerne und schauen, hey, ich brauche Vitamin D, dann immer Magnesium dazu, immer Vitamin A dazu. Ja, Vitamin A und Vitamin D wirkt an den Genen zusammen. Häufig haben die Menschen auch einen Vitamin A-Mangel. Und Vitamin D reguliert direkt bis indirekt über 2000 Gene. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ja, da geht es um antientzündliche Effekte und. Ja.
Ja, absolut einverstanden. Manuel, ich danke dir für den spannenden Austausch.
Danke dir.
Finde es super, unterstütze ich deine Mission, ein bisschen mehr Licht in Ernährung, das Mikrobiom zu bringen, wie wir es positiv beeinflussen können. Und ihr forscht dazu seit vielen, vielen Jahren. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, was du da machst. Und bitte mach weiter.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge. 3 Dinge könnt ihr aus der Folge auf jeden Fall mitnehmen. Erstens, Antibiotika können unglaublich wichtig und lebensrettend sein, trotzdem lohnt sich ein bewusster Umgang damit. Zweitens, unser Darm und unser Mikrobiom spielen wahrscheinlich eine größere Rolle für unsere Gesundheit, als viele lange gedacht haben. Drittens, Regeneration bedeutet oft mehr als nur Medikamente. Auch Schlaf, Ernährung und Stress können dabei eine wichtige Rolle spielen. Random Reminder. Random Reminder, triff wichtige Entscheidungen früher am Tag. Dein Gehirn verbraucht beim Entscheiden erstaunlich viel Energie. Je mehr Entscheidungen du tagsüber triffst, desto schneller ermüdet dein präfrontaler Kortex, also genau der Bereich für Fokus und Selbstkontrolle. Leg wichtige Entscheidungen deshalb möglichst auf den Vormittag und automatisiere Kleinigkeiten im Alltag. Du sparst mentale Energie und denkst klarer. Also mein Random Reminder heute, triff wichtige Entscheidungen früher am Tag. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.